Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und oft gewünscht und jetzt endlich wieder da, der Podcast, der Brettspiel-Podcast. Wir haben endlich mal wieder ein Brettspiel-Thema. Aus ganz aktuellem Anlass habe ich auch einen neuen Gast zu Gast. Guten Morgen, Lutz.
Guten Morgen.
Wir haben, glaube ich, gerade gleichzeitig, heute Morgen muss man eher sagen, die Preisverleihung zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres live verfolgt. Da gab es einen Livestream in Berlin, wo die Nominierungen dann, nicht die Nominierungen, die Preisträger bekannt gegeben worden. Und danach waren wir uns direkt dann auch im Chat einig, dass wir darüber podcasten müssen, weil den Gewinner Cold Express haben wir schon hier im Podcast gehabt. Den findet ihr auch, wenn ihr danach sucht. Aber das Kennerspiel des Jahres wurde Broom Service. Und da hast du einen Testbericht auch zugeschrieben bei euch auf der Seite, gell?
Ja, genau. Also ich bin Online-Redakteur bei spielkult.de. Mhm. Das ist ein Online-Magazin, also relativ klassisch. Also wir haben mal eine Zeit lang eigene Videos gemacht, waren aber auch reine Erklärvideos, aber eigentlich ist es schon unser Schwerpunkt, die schriftliche Rezension mit Fotos, klar, aber halt schon eher zum Lesen. Wir verlinken aber von dem Martin Klein, der ja den Spielerleben YouTube-Kanal hat.
Genau, der inzwischen auch jüngstes Jurymitglied geworden ist und so ein bisschen aussieht wie unser Freund Guido. Genau, dessen Videos habt ihr da auch verlinkt, habe ich gesehen, genau.
Genau, das ist also, wenn der auch eins hat, dann verlinken wir das.
Aber ihr schreibt hauptsächlich über
Spiele. Wir schreiben, genau.
Mit ihr meinst du einfach eine Ansammlung von freien Autoren, die gerne über Brettspiele schreiben? Oder ist da irgendwie ein größeres Magazin oder ein Verlag im Hintergrund?
Nee, das ist tatsächlich, das hat angefangen mit dem Ingo, der auch der leitende Redakteur ist. Also der ist der ganze Verantwortungstragende hier in der Geschichte bei Spielkult. Der hat irgendwann wir haben demnächst Jubiläum, ich müsste es jetzt also eigentlich wissen. Ich glaube, wir sind jetzt ungefähr 4 Jahre dabei. Mhm. Der hat halt mit irgendwie seiner privaten Spielesammlung angefangen, nachdem er als Erwachsener das Spiel wiederentdeckt hat. Mhm. Hat da 20 Spiele online gestellt und halt privat sich aus Spaß so eine Seite programmiert. Die ist dann mit der Zeit so organisch gewachsen, sag ich mal. Also da kam halt immer wieder was hinzu. Ja, und mittlerweile haben wir eine Größe, wo wir halt auch Kontakt mit Verlagen pflegen, um halt zum Beispiel, wenn die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen möchten, damit wir drüber schreiben. Mhm. Und der Ingo hat halt eine Spielegemeinschaft gegründet quasi. Also der hat einfach am Anfang halt seine Freunde eingeladen und die haben sich in ein Café gesetzt und haben da gespielt. Das ist in Witten, in Casablanca. Die suchen auch immer.
aber ihr seid nicht alle aus diesem engen Freundeskreis, weil wenn man auf dieser Autorenseite guckt, das sind ja locker 20 Leute oder so zu sehen.
Genau, das ist dann über die Zeit, der hat es halt immer öffentlich gemacht, Leute einfach vorbeikommen. Und so kommen dann welche bei dem Kreis immer mal hinzu, welche hinzu, andere verschlägt es dann wieder weg. Also ich habe jetzt auch erst in der Nähe da gewohnt. Mittlerweile musste ich arbeitsbedingt dann jetzt auch wegziehen, bin aber trotzdem dabei geblieben. Hab mir dann halt an meinem neuen Standort, das ist Utrecht in den Niederlanden, ein paar Spieler gesucht. Und bin also auch noch dabei. Und so ist halt das, so hat halt jeder quasi seine Geschichte, sag ich mal, von den Autoren. Die haben halt entweder den Ingo kennengelernt oder der Ingo hat sich quasi noch eine Partnergruppe angelacht. Die sitzen in Altenburg, das ist die Gabi. Die macht das unterstützt von ihrer Kirche, von ihrer Kirchengemeinde. Und die hat deshalb auch eine ganz große Spielegruppe. Die nutzt das, so wie ich das sehe, auch sehr, quasi auch als soziale Aufgabe schon fast.
Aber ja, gut, hat halt jeder so seine Motivation, warum
man über Spiele schreibt, aber es sind halt alles,
warum man spielt, genau.
Genau, es sind halt aber alles halt private Leute.
Auch kein kommerzielles Projekt, oder?
Ist auch kein kommerzielles Projekt. Also wir sind da Non-Profit. Also wenn man ohne Adblocker bei uns auf die Seite gibt, sind dann natürlich Werbeanzeigen, aber das finanziert halt unsere Serverkosten.
Also mal vorbeisurfen bei spielkult.de, wer noch ein bisschen mehr über Brettspiele lesen möchte. Man findet eigentlich zu fast allen Spielen, glaube ich, dort inzwischen Rezensionen. Und eine Rezension eben, wie gesagt, ist von dir, nämlich Broom Service. Nicht die einzige, aber glücklicherweise Hast du dich wahrscheinlich auch gefreut, weil du das richtige Näschen hattest, dass Broom Service vielleicht Kennerspiel des Jahres werden könnte? Oder was war dein Tipp?
Damals war das noch gar nicht in Diskussion, als ich das ausgesucht habe, meine ich. Und Kennerspiel hatte ich mir dieses Jahr auch gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ich bin auch immer sehr überrascht, was die Jury sich auswählt. Hm. Diesmal war es dann auch so, oh, Broom Service nominiert. Das steht ja neben mir. Praktisch.
an mir ist es total vorbeigegangen. Ich habe das auch erst davon erfahren, als es dann auf der Nominierungsliste war. Weil am Cover wäre ich, glaube ich, vorbeigelaufen. Das haben wir in dem Nominierungscast, den wir neulich hatten mit Guido und den Bretterwissern ja auch schon gesagt, dass mich das Cover so überhaupt gar nicht anmacht. Ich hätte das dann allein von dem Cover-Design hätte ich es eher in die, wenn da nicht Alea drauf gestanden wäre, was ja die Vielspielermarke von Ravensburger ist, hätte ich es sofort in die Kinderspielecke oder Familienspielecke geschoben.
Ja, ganz klar. Und das ganze Spieldesign ist auch so. Aus meiner Sicht ist der Grund dafür halt, ja, so muss man ein bisschen ausholen, sage ich jetzt mal. Das Spiel, der Kernmechanismus, dieser Kartenmechanismus ist aus einem früheren Werk, das auch schon nominiert war zum Spiel des Jahres. Das ist wie verhext, auch bei Alea erschienen. Wurde damals aber, Keltis hat damals ein Spiel des Jahres gemacht. Das war 2008. Und wenn mich jetzt nicht vertun tue. Jetzt haben die diesen Mechanismus aus diesem Spiel wie verhext genommen und haben eigentlich das vom Artwork und von der Art, wie das Spiel gestaltet ist, auch von den Texten auf den Karten her, sehr nah an diesem wie verhext aufgebaut.
Deswegen wirkt es eben auch wie so ein Familienspiel von der Optik und von der Anmachung her. Wenn man es aber dann spielt, merkt man schon sehr schnell, es ist jetzt auch kein wahnsinniges, schweres Strategiespiel, aber es geht halt so in diese Richtung, es ist nicht mehr ganz so familientauglich wie ein Spiel des Jahres, also für Gelegenheitsspieler, sondern soll auch die Leute ansprechen, die eben jetzt die Zielgruppe für Kennerspiel sind. Das heißt, die durchaus auch mal ein bisschen öfter ein Spiel auf den Tisch legen und schon gewisse Spielmechanismen kennengelernt haben. Aber es ist kein knallhartes Strategiespiel, auf jeden Fall nicht. Da gab's ganz andere Kaliber wie Marco Polo oder so dieses Jahr.
Ja, das ist auch, das ist eine Misskonzeption, die viele Leute im Kopf haben. Also es gab eine Zeit lang öfters, also es gab zweimal einen Sonderpreis fürs komplexe Spiel. Das haben damals Agricola und Kailos gewonnen.
Und das sind die richtige Öschis,
genau. Die sind nochmal in einer ganz anderen Kategorie, ja. Also das Kennerspiel ist praktisch, also eigentlich das Spiel des Jahres hat sich aufgespalten, weil wenn man sich in den 90ern die Spiele anguckt, da sind Spiele bei wie Tikal zum Beispiel. Und Tikal könnte heute nicht Spiel des Jahres werden.
Das wäre ein klassisches Kennerspiel, würde ich auch sagen.
Ja. Genau. Und um quasi beide Schienen, sag ich mal, zu bedienen, haben sie sich entschieden, das jetzt aufzuspalten.
Genau, wenn du so Sachen wie Dixit anguckst oder Quirkel oder so, das ist dann halt immer ist eine deutliche anderes. Stufe unter Siedler. Und Broom Service geht so Siedler aufwärts. So,
ja, also Ecke. Das ist
also so als Einordnung, genau.
Ja, wenn man Spiel des Jahres mit so einem Satz sagen will, dann ist das kann die Oma ohne Bedenken im Spieleladen kaufen, Heiligabend mitbringen, da setzt sich einer dann 10 Minuten mit der Anleitung hin und dann können das alle auch spielen. Also es ist so, und Kennerspiel ist dann halt, da sollte vielleicht jemand sich vorher alleine ein bisschen Zeit für nehmen, die Regeln zu lesen.
Genau. Das sind auch ein paar, also ich meine, die Bandbreite geht natürlich. Nominiert war jetzt auch sowas wie Orléans, hatten wir ja auch angekündigt. Ja. Das geht schon wieder eine Stufe weiter. Und Marco Polo hatten wir auch drüber spekuliert, das war fast schon wieder ein Tick zu komplex. Aber
sehr gut, Marco Polo, kann ich auch empfehlen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Die Wahl fiel jetzt auf Broom Service, wer jetzt auch, wie ich, noch gar keinen Bezug dazu hatte. Du hast zwar das Vorgängerspiel genannt, das kannte ich aber zum Beispiel auch nicht.
Ja.
Die Grundmechanik ist eigentlich ganz cool. Wir spielen Hexen, die über eine Landschaft fliegen. Es gibt verschiedene Landfelder und die eigentliche Aufgabe ist es, Siegpunkte zu sammeln, indem wir Tränke abgeben. Deswegen eben auch dieses einigermaßen geglückte Wortspiel mit Broom Service, weil wir auf Besen, nämlich der Broom, Getränke in Gebäude liefern und dort eben abgeben, um Punkte zu sammeln. Deswegen eben auch Room Service und Broom Service. Haha, wir haben sehr gelacht.
Ja. Also dieser Kernmechanismus ist eigentlich relativ einfach. Die bekanntesten Spiele, die sowas mal genutzt haben, ist halt das Wie verhext und dann, wer jetzt eher so ein bisschen Hardcore-Spieler ist, Uwe Rosenberg hat das auch in Glasstraße mal verwendet. Jeder hat einen Satz von Aktionskarten, den hat er jede Runde komplett zur Verfügung, muss aber sich für diese Runde, die er mit hineinnehmen möchte, für 4 Karten entscheiden.
Genau, die sind aber bei allen gleich und genau. Das ist auch der Kern des Spiels dann eigentlich, dass genau. Man da überlegt und gut auswählt, was man da nimmt.
Genau, und reihum, also es werden auf jeden Fall alle Karten gespielt. Die Frage ist nur, ob man seine halt zu gutem Nutzen bringt. Denn wenn man eine Karte spielt, also ein Spieler beginnt halt und spielt eine Karte aus, muss er sich entscheiden, ob er diese Karte als, ja, bei Broom Service heißt es, als mutige oder feige Karte spielt. Man kann also sagen, ich bin die feige Heidehexe oder ich bin die mutige Heidehexe.
Und deswegen liebe ich das Spiel auch schon, weil ich liebe es, in einen Raum zu rufen, ich bin die mutige Wetterfee.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das der Grund war, warum dieses Spiel gewonnen hat, weil das einfach toll ist, diesen Ausruf zu tätigen.
Ich glaube auch, weil das tatsächlich absolut korreliert.
Ja.
Also, wenn man sich, also das passt einfach super zusammen, das Wort mutig und was das dann in diesem Spielmechanismus macht. Mhm. Also die feige Aktion, jetzt vielleicht dann für die Hörerschaft, ist eine Aktion, die ich sofort machen darf. Ich spiele also diese Karte auf, ich sage, ich bin die feige Heidehexe und darf eine relativ schwache Aktion dieser Heidehexe machen. Wenn ich aber sage, ich bin die mutige Heidehexe, habe ich die Möglichkeit, vielleicht eine deutlich bessere Aktion zu machen.
Genau, und da kommt so eine typische Kartenspielmechanik dazu, dass die anderen liefern müssen. Also man spielt eine Sorte Karte, nämlich die Heidehexe oder die Wetterfee oder auch sowas wie ein Walddruiden oder so. Und alle Spieler, die auch diese Karte auf der Hand haben, man sucht sich ja 4 aus von den 10, müssen dann auch delivern. Also die müssen quasi auch diese Karte spielen.
Bedienen, ja.
Bedienen heißt es beim Skat oder sowas, glaube ich. Gell? Das heißt, damit bringt man auch einen sehr hohen Interaktionsfaktor in dieses Spiel, was ich bei Brettspielen immer sehr mag, weil man sich zum Beispiel halt so einen Plan vorher zurechtlegt. Okay, mit der Waldhexe fliege ich auf das Waldfeld und dann kann ich dort mit dem Taldruiden was machen und dann gehe ich mit der Berghexe da lang und dann habe ich noch die Wetterfee und so weiter. Ja, dann legt man sich so einen Plan zurecht. Und was passiert?
Hast du schon alles falsch gemacht.
Und was passiert? Der Spieler vor einem spielt eine mutige Wetterfee und dann ist dein ganzer Plan zerstört, weil du das eigentlich erst als dritte oder vierte Aktion gebrauchen hättest können. Und in diesem Punkt ist dieses Spiel dann halt wirklich großartig, weil ein sehr, sehr starker Austausch mit den Mitspielern stattfindet. Und nicht nur dieses feige, traue ich mich das zu spielen oder gehe ich auf Nummer sicher? Das ist so, was man mit sich selber ausharrt. Aber dann eben auch so diese Pläne der anderen zu durchblicken und auch abwägen zu können, hat der jetzt dieses Mal eine Wetterfee mitgenommen oder nicht? Kann ich mich das trauen oder nicht? Da brilliert das Spiel dann wirklich.
Ja, genau, also einmal die Reihenfolge ist halt das Interessante, ne? Also ich muss die anderen zwingen, jetzt diese Aktion zu machen. Und das gibt sehr häufig, dass sich jemand sehr zähneknirschend anschaut. und dann gibt's halt, wie gesagt, diese mutige Aktion, wo halt beim Bedienen kann jeder wieder entscheiden, ob er ja feige oder mutig sein möchte. Mhm. Und der Clou ist halt, nur der als allerletztes eine mutige Aktion gewählt hat, darf diese auch durchführen. Ne? Das ist halt dieses Zocker-Element. Also es ist halt wirklich, ich finde, da ist mehr Spannung als beim Poker drin.
Ja, Pokerface brauchst du hier auf jeden Fall auch, das Hexerface. Und das Ärgerliche kommt ja so oder so. Also diese Schadenfreude spielt immer eine Rolle.
Ja.
Weil wenn ich die mutige Hexe spiele und du spielst sie nach mir, ärger ich mich und du freust dich, weil du natürlich dadurch auch einen größeren Vorteil hast, weil du mir die mutige Aktion weggenommen hast.
Ja,
und wenn ich aber die feige spiele, weil ich denke, du hast die mutige, dann ist die Schadenfreude auch groß, weil ich eben die viel schwächere Aktion genommen habe, obwohl ich es gar nicht hätte machen müssen. Ja.
Also das finde ich noch das Interessantere, das geht nochmal in eine Ebene tiefer, das ist jetzt das Offensichtliche, ja. Das Anspielrecht ist aber noch wichtig. Mhm. Weil der Letzte, der die mutige Aktion angesagt hat, spielt die nächste Karte.
Und das ist natürlich ein Nachteil so gesehen für die mutigen Aktionen.
Und ein Vorteil. Ja. Das ist ja das Schlimme an der Geschichte. In dem Spiel ist alles immer Vor- und Nachteil. Also wenn ich mich jetzt entscheide, ich spiele die mutige Aktion, habe ich das Anspielrecht. Sehr gut. Jetzt kann ich nämlich zuerst die Heidehexe spielen, um erst in die Heide, dann in den Wald und dann in den Berg zu fliegen zum Beispiel. Aber ich werde sehr unwahrscheinlich die mutige Aktion kriegen. Wenn ich jetzt die da wirklich, wirklich gerne haben möchte, dann sollte ich den vielleicht nicht mit Anspielrecht spielen. Und ich habe das schon öfters beobachtet, wie Leute als Letzter in der Spielerreihenfolge
trotzdem die Feige genommen haben. Ja, ja, das ist stellenweise wirklich wichtig, aber das hängt halt auch damit zusammen, dass die guten Aktionen halt auch wirklich gut sind. Also das ist auch sehr gut ausbalanciert, dass du, also mal ein konkretes Beispiel, mit einer mutigen Hexe kannst du Siegpunkte holen, mit einer Feigen kannst du eben nur reisen und keine Siegpunkte machen. Und, ja, da kommt dann halt auch wieder so dieser, das haben sie ganz gut reingekriegt, dass man eben nicht nur einfach immer Feige spielt, weil dann wirst du nicht weit kommen und wenig Punkte sammeln. Du musst halt stellenweise auch mutig spielen. Und ja, das ist so quasi die Grundversion des Spiels, die macht schon sehr viel Spaß.
Ja. Warum? Ich meine, das ist, wenn man das jetzt mit dem ursprünglichen Spiel vergleicht, also mit dem Wie verhext, mit dem geistigen Vater, sag ich mal, da hatte man halt nur Karten in der Mitte, wo man seine Zutaten eingetauscht hat gegen diese Karten. Mhm. Das war relativ eindimensional. Jetzt aber mit dem Brett kann man auch deutlich besser vorausahnen, was die anderen machen.
Ja, und es ist taktischer geworden dadurch.
Genau, deutlich. Das ist schon gut. Ja, und wie du jetzt schon ich glaube, du wolltest jetzt in die Richtung mit diesen ganzen Varianten, die beiliegen.
Genau, diese Grundmechanik, die ist wirklich solide und die funktioniert ganz gut. Hast du ja gesagt, die ist beim Vorgängerspiel, reicht die quasi auch schon, um ein gutes Spiel zu machen. Aber dieses Spielbrett, da wollte ich jetzt eben auch hinaus, hat eben noch so Faktoren, die dann dazukommen mit so Sonderregeln, die man sich auch schön modular so zusammen, also modular ist jetzt übertrieben, aber man kann eben eine leichte Version spielen, wo nicht ganz so viele Elemente vorkommen, auf der einen Seite und kann so ein paar Elemente dazunehmen und auf der Rückseite ist quasi das volle Spiel, wo dann alle Zusatzregeln noch dazukommen und dann wird's wirklich auch ein Strategiespiel, aber trotzdem eben nicht so verkopft wie ganz viele Spiele, dass jeder für sich spielt, was ja ganz oft passiert, dass man eigentlich viermal ein Solo-Spiel spielt und am Ende nur vergleicht, wie viele Siegpunkte man hat. Sondern da kommt dann halt wirklich auch so dieses dazu, okay, da hinten liegt jetzt so ein Turm, der gibt 8 Punkte, da will der Lutz bestimmt hin. Okay, dann muss er aber erst da durch die Wolke durch, das heißt, er muss die Wetterfee mitnehmen. Und dann kann man eben solche Sachen auch abwägen und spekulieren. Und diese Zusatzregeln, die bräuchte es eigentlich gar nicht mehr, aber sind irgendwie trotzdem schöne Sachen dabei, gell? So mit diesen Amuletten und so weiter, da brauchen wir jetzt ja nicht so arg im Detail eingehen, aber sind trotzdem noch schöne Sachen dabei, die das einfach noch sehr bereichern, die strategischen Elemente.
Genau, also vorher ist eine reine Entscheidung halt oft, fliege ich zu Wolken, fliege ich zu Türmen, um Siegpunkt zu holen, und jetzt hat man halt noch diese extra Felder dabei, die auf verschiedene Arten Siegpunkte geben können. Was schon mal einmal gut ist, ist immer eigentlich gut, wenn Spiele nicht so ganz linear sind. Also wenn man die ganze Zeit einfach nur weiß, okay, wenn man rote Karten sammeln muss, der hat schon 50 rote Karten, der hat eh gewonnen. Sondern wenn es so ein bisschen gegen Ende nochmal knapp werden kann. Also das ist im Grundspiel schon mit diesem Wolkeneinsammeln gegeben, dass da noch ein Element bei ist, das am Ende erst quasi aufklärt, wer wirklich gewonnen hat. Und das ist mit den Erweiterungen auch nochmal. Und was ich ganz, ganz toll bei diesen Varianten finde, also ich habe das oft, gerade wenn ich Erweiterungen kaufe, dass das sich immer so aufgesetzt anfühlt, dass sich das nicht als Teil des Spiels anfühlt. Das ist hier eine ganz, ganz runde Geschichte, die gemacht wurde. Also es fühlt sich als komplett ohne Varianten, fühlt es sich als vollständiges Spiel an, auch sehr unterhaltsam, aber auch mit den Varianten, auch egal in welcher Kombination, auch komplett, fühlt es sich immer noch ganz rund an.
Und es wird nicht arg viel länger dadurch. Das ist ja oft auch bei wenn du Carcassonne mit allen Erweiterungen spielst, dann hört es ja gar nicht mehr auf. Und hier ist es trotzdem noch von der Spiellänge genauso lang. Du hast nur ein paar mehr Möglichkeiten und ein paar mehr Sachen zu bedenken. Was ich super finde, ist auch dieses diese Unwägbarkeit. Es gibt jede Runde noch eine Sonderregel. Also das Spiel geht über 7 Runden und du mischt halt am Anfang noch so Karten und dann gibt's immer Bedingungen, die nur diese Runde zählen. Und die machen das, die bringen deine Pläne halt auch nochmal durcheinander oder lassen dich auch nochmal spontan umplanen. Also so dieses, keine Ahnung, am Ende vom Spiel gibt's dann nochmal, am Ende von dieser Runde gibt's nochmal Punkte für irgendwas. Oder wenn du zum Beispiel nur zu dritt spielst, dann gibt's immer 2 Rollen auch. Dann ist zum Beispiel in dieser Runde die Heidehexe kostet 3 Minuspunkte. Du kannst sie dann natürlich trotzdem spielen, dann musst du aber halt mehr als 3 Siegpunkte holen. Lohnt sich aber, weil du dann vielleicht die Mutige kriegst, weil deine Mitspieler die gar nicht erst nehmen. Und solche Faktoren kommen dann noch dazu, die das auch noch total bereichern, finde ich, weil es dann nicht so ich mag Brettspiele nicht, wenn sie sich so ausrechnen lassen. Und hier hast du immer noch so diese Unwägbarkeiten dabei, die aber nicht so, wie soll ich sagen, die sind nicht so glücksabhängig, sondern du weißt immer, woran du bist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich finde das auf jeden Fall eine gute Balance ist da. Und es ist, jetzt könnte man sagen, es ist Zufall mit den anderen Spielern, aber es ist eigentlich eher so ein bisschen, Gedankenlesen. Mhm. Das kann ja jeder. Und
es fühlt sich nicht, es fühlt sich nicht unfair an, sondern du hast immer das Gefühl, du bist selber schuld, dass du jetzt die mutige.
Es sind immer die anderen schuld.
Du hättest es wissen können, genau.
Ja, aber das sind immer, ja, ich spiele die mal feige und dann gucken einen alle an. Wir stehen alle nicht neben einem Wald. Genau. Ach ja. Ja, das ist schon, da kommt man sich. Und mit den Ereignissen finde ich auch, die verhindern auch einfach, dass die Runden sich gleich anfühlen. Ja, du kannst halt nicht immer das Gleiche machen. Auch mit den verwunschenen Rollen. Da ist ja ganz klar die Idee hinter, dass es trotzdem Konkurrenzkampf um die gleichen Rollen gibt. Ne? Wenn du halt nur mit zwei Leuten spielst, dann hast du ja, ja, und beide suchen vier Rollen aus, dann könnten theoretisch beide völlig unterschiedliche Rollen aussuchen. Wenn du jetzt aber drei verwunschene Rollen da liegen hast, dann
steigt die Wahrscheinlichkeit.
Genau. Das ist auch toll an dem Spiel übrigens. Ich hab's, weil ich den Vorgänger kannte und der macht halt wirklich viel Spaß mit fünf Leuten, weil der halt auch so schnell geht. Und dann stand drauf auf der Schachtel von Broom Service gut zu zweit spielbar.
Und das ist selten bei Vierer-Brettspielen.
Ja, und da habe ich schon gedacht, so, ob das so stimmen kann. Aber dann habe ich es gespielt und es ist ganz toll zu zweit. Es macht auch sehr viel Spaß zu zweit. Also es ist weniger chaotisch. Mhm. Da ist man bei jeder Karte nervös, die man sich mutig zu spielen traut. Aber es ist auch wirklich sehr gut zu zweit spielbar. Und ich glaube, das war auch ein Argument. Und ich denke, dass vielleicht sich jetzt, sag ich mal, im Hinblick auf die Preisauszeichnung endlich mal bewährt hat, dass Alea immer sehr ausgezeichnete Regeln macht. Also es gibt wenig Rückfragen bei Alea-Spielen.
Total, total.
Und also, mit ganz tollen Materialien, eindeutigen Symbolen. Und das machen die immer durchgängig. Und das hat sich, denke ich, jetzt endlich mal für die ausgezahlt. Da Orléans wurde als ganz groß innovativ gefeiert. Aber kann man in Online-Foren nachlesen, dass es da halt so ein paar Sachen gibt, wo sich Leute nicht so einig waren, was die Regeln angeht.
Ja, und da wurde auch viel gemosert, was die Ausbalanciertheit anbelangt. Also manche Karten wirkten zu stark. Und dieses Gefühl habe ich hier gar nicht. Das Einzige, was ich wirklich kritisieren kann, unabhängig jetzt von der Gestaltung, also das Cover finde ich furchtbar, aber das Spielmaterial finde ich toll. Ja. Also das hat mich total angesprochen.
Spielfeld auch sehr bunt.
Das Spielfeld ist toll, man weiß. Ja, aber ich finde die Namen auch. Also der Zwerg, der eine Druide heißt, der sammelt Früchte und der heißt natürlich Fruchtzwerg.
Ja, ich finde die Hexen sind auch im Englischen sehr toll.
Donnerwetter heißt
die. Donnerwetter ist die Wetterfee, genau, aber zum Beispiel im Englischen heißt die Heidehexe, die Heidehexe heißt da dann Tornado. Und die, ich glaube, die Hügelhexe ist die Lena Slide und so, das sind alles so Wortspiele. Das ist ganz liebevoll gemacht, das Spiel, und das sieht man die ganze Zeit durch, also schon an den Pöppeln, die den Hexenhut aufhaben.
Ja.
Das ist ganz toll gemacht und
Das Einzige, was ich bemängeln muss, wirkte in allen Spielrunden, in der ich es jetzt gespielt habe, hat man immer nie so ganz kapiert, ob die Türme auf mehreren Feldern stehen oder nur auf eine. Wenn man es einmal gesehen hat, dann ist es klar. Aber so von der Gestaltung ist es manchmal ein bisschen unklar, ob diese Türme, wo man die Tränke abgibt, ob die jetzt auch auf einem Wald und auf einem Hügelfeld stehen oder weißt du so. Also das hat mich bis jetzt jeder gefragt, dem ich das Spiel erklärt habe.
Lustigerweise hatte ich die Frage auch, wobei ich das immer gar nicht fand, weil eigentlich, man muss halt auf die Basis des Turms gucken und dann gilt, zweifelt man dran, ob er mit in der Ebene steht, steht er mit in dieser Ebene oder mit in dieser Region.
Wenn man es einmal gesehen hat, das ist wie bei so einer Illusion, weil wenn man es einmal gesehen hat, sieht man es eindeutig, aber auf den ersten Blick wirkt es nicht ganz eindeutig.
Ja. Und dann fragt aber man danach. Ich glaube, das liegt aber auch daran, also klar, die das erste Mal spielen, die sehen das nicht so, aber wenn man es halt öfter gespielt hat, dann sieht man auch, dass die Türme, die eindeutig in einer Region stehen sollen, auch eindeutig in einer Region stehen. Die stehen dann fast wirklich in der Mitte. Das ist, aber verstehe ich. Ja, hatte ich auch die Frage von Leuten. Also steht der Turm jetzt noch im Wald? Was ein bisschen zur Verwirrung geführt hat, war zum Beispiel, auch bei den Druiden habe ich gelernt, dass ich betonen muss, dass man dann noch nur ausliefern kann, wenn man in diesem Gebiet selber steht und es reicht nicht, benachbart dazu zu sein oder ähnliches. Das sind so Kleinigkeiten, die ich aber, sag ich mal, im gesamten Blick auf das Regelwerk finde ich das wenig Rückfragen. Und es ist halt, das ist eine Erklärersache, weil in der Anleitung steht es halt auf jeden Fall eindeutig drin. Also für mich.
Ansonsten sei noch lobend zu erwähnen, es dauert nicht den ganzen Abend.
Nein.
Also man kann es gut in einer Stunde, eineinhalb mit erklären, würde ich jetzt mal sagen, kommt man gut durch. Es ist kein so ein 3-Stunden-Epos oder so. Und was ich immer sehr, sehr gut finde, ich mag zwar auch so grübelnde Strategiespiele, aber was ich hier einfach mag, man ist ständig dran. Also es gibt nicht diese typischen Downtimes, wie wir Brettspieler das nennen, dass, ja, dass jemand dran ist und dann hast du 10 Minuten nichts zu tun und kannst eigentlich auch nicht irgendwie, dich interessiert es eigentlich auch nicht groß, was der macht, sondern hier bist du immer dran und du musst immer reagieren und ja auch die Karten bedienen und hast immer auch so dieses Spannungsfeld die ganze Zeit. Mutig, nicht mutig und so weiter. Du bist, ja, immer, du bist immer dabei, was die anderen machen, weil es für dich relevant ist.
Ja, es ist, kommt darauf an, wenn du jemanden hast, der wirklich deutlich langsamer ist als andere, wenn dann alle die Karten aussuchen. Aber ja, normalerweise ist das so, dass immer mal jemand anders ein bisschen langsam ist, weil jetzt gerade der Zug wichtig ist. Ja. Weil ich will den Trank jetzt ausliefern vor dir.
Aber im Vergleich zu vielen anderen Spielen ist es sehr gering.
Ja, ja, ich meine, das war ja war ja auch bei, glaube ich, für Seven Wonders hat das, glaube ich, auch sehr viel getan, dass das gewählt wurde damals, also zum ersten Kennerspiel sogar.
Ja, das liebe ich immer noch. Super. Das war das erste Kennerspiel, genau. Ja. Gut, ja, also ein schönes Spiel von Alea.
Ja, ich kann es nur empfehlen. Ich finde, Alea hat es verdient.
Absolut. Auch, ja. Die Macher meines Lieblingsspiels Puerto Rico dürfen auch mal ruhig ein Kennerspiel kriegen.
Ja, ja, Puerto Rico hätte deutlich mehr Auszeichnung kriegen müssen für alles.
Für alles, schon immer und jedes Jahr.
Lebenswerk.
Genau. Ja, das sollten sie mal einführen. Naja, egal. sei noch dazu gesagt von Andreas Pelikan und Alexander Pfister. Dann haben wir es komplett. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen von Broom Service und hört ruhig den Cold Express Podcast nochmal nach. Auch ein sehr, sehr schönes Spiel, sehr verdienter Sieger des Spiel des Jahres. Glückwunsch an die Preisträger und wenn man mehr lesen möchte, auch gerne auf spielkult.de bei dir. Du bist der Lutz.
Genau. Ja, Manuel, thanks for having me. Schönheit.
It was a pleasure. Dann bis zum nächsten Mal. Gerne wieder.
Ja, euch auch. Noch viel Spaß beim Spielen.
Tschüss.